Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. Die Botschaft der Europäischen Union ist eindeutig: Unsere Tür steht offen.
Our doors are open for constructive engagement.
EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, die EU ist bereit, mit den USA über Zölle und andere Handelshemmnisse zu sprechen. Heute Vormittag hat sich Šefčovič mit dem US-Handelsbeauftragten Jamison Greer in Paris getroffen und danach auf dem Online-Dienst X die konstruktiven Gespräche gelobt. Außerdem war von Fortschritten die Rede. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Vereinigten Staaten heute früh die Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA verdoppelt haben. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Außerdem, der Club der Reichen wächst. Weltweit gibt es immer mehr Millionäre und es gibt unerwarteten Klärungsbedarf beim sogenannten Bauturbo der Bundesregierung. Wir starten aber mit einem anderen großen Versprechen der neuen Bundesregierung. Die angeschlagene deutsche Wirtschaft soll wieder in Schwung kommen. Die Bundesregierung hat dafür heute Vormittag ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Damit werde die Transformation der Wirtschaft beschleunigt, betont der SPD-Politiker. Arbeitsplätze würden gesichert. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken. Und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Wir schaffen Planungssicherheit für die Unternehmen und starke Investitionsanreize. Und wir zeigen, dass Deutschland international ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort ist.
Ebenfalls geplant Kaufanreize für E-Autos. Schafft ein Unternehmen ein Elektrofahrzeug an, kann es künftig 75% der Kosten sofort von der Steuer absetzen. Das Finanzministerium rechnet damit, dass durch das geplante Wachstumspaket bis 2029 Steuereinnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro wegfallen. Besonders betroffen wären Länder und Kommunen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Er sei guter Dinge, dass das Paket noch vor der parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli beschlossen werde, sagte Klingbeil.
Dagmar Pepping berichtete aus Berlin. Doch wird mit diesem Entlastungspaket jetzt alles besser? Haben die geplanten Maßnahmen das Zeug, die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln? Diese Fragen nehmen wir jetzt mit nach Frankfurt in den Börsensaal zu meinem Kollegen Samir Ibrahim. Die Eckpunkte dieses Entlastungspakets, die waren ja im Wesentlichen bekannt. Wie fallen die ersten Reaktionen aus?
Naja, schaut man mal auf den DAX, dann ist man hier ganz angetan. Aktuell noch 0,5% im Plus, war aber zwischendurch deutlich mehr. Bei 24.224 Punkten steht der DAX aktuell. Und ich habe eben kurz vor der Sendung noch Gelegenheit gehabt, mit Thomas Altmann von Kiesu Partners darüber zu sprechen. Und habe ihn gefragt, diese 46 Milliarden Euro Entlassung, die es da geben soll, ob das wirklich der große Booster für die Industrie ist, von der Finanzminister da spricht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer erster Schritt. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man könnte an der Stelle, glaube ich, auch sagen, jeder lange und auch jeder steinige und beschwerliche Weg, der beginnt mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist damit gemacht. Das wird den Unternehmen helfen. Das wird auch der deutschen Wirtschaft helfen. Wichtig ist dann aber auch, dass in weiteren Schritten eben dann auch die anderen Probleme der deutschen Wirtschaft gelöst werden. Dazu zählen beispielsweise dann ein Abbau der hohen Bürokratie, die schon angekündigte Senkung der Energiepreise, eben vor allem der Strompreise und auch vor allem das Thema der hohen Lohnnebenkosten ist ein Thema, das nach vorne dann natürlich auch von der Koalition angegangen werden muss.
Dann lassen Sie uns ganz kurz in die Details schauen dieses Pakets, das ja relativ umfassend ist. Einer der Punkte ist diese Superabschreibung, also 30% jährlich für 3 Jahre Abschreibungsmöglichkeiten. Klingt nach einem großen Wurf.
Es hilft auf jeden Fall den Unternehmen, die überlegen zu investieren. Die zahlen entsprechend weniger Steuern, haben damit mehr Liquidität zur Verfügung. Das heißt, es wird die Investitionen in Deutschland ankurbeln. Und es wird natürlich vor allem den Unternehmen zugutekommen, die eben klassische, man sagt immer so schön, bewegliche Anlagegüter herstellen. Da denkt man eben vor allem an Maschinen, da denkt man an den Fuhrpark, allen voran eben Autos. Und dazu zählt eben auch Büro- und Geschäftsausstattung.
Ja, und die Gesamtbelastung soll ab 2032 dann sinken von aktuell rund 30% dann auf 25%. Das ist allerdings ja noch eine Weile hin.
Ganz genau. Es werden jetzt eben die schrittweisen Senkungen ab 2028 beschlossen. Genau wie Sie sagen, das ist ein weiter Weg. Man könnte auch sagen, das ist eine Art Beruhigungspille für die Unternehmen und soll mit Sicherheit auch verhindern, dass eben in diesem langen Zeitraum bis dahin weitere Unternehmen abwandern und die deutschen Staatsgrenzen entsprechend verlassen. Und man muss natürlich auch sagen, auch mit dieser Senkung um dann insgesamt 5% wird zwar die steuerliche Lücke zwischen der deutschen Besteuerung und der Besteuerung in vielen anderen Ländern kleiner. Deutschland wird aber trotzdem nicht zum Niedrigsteuerland damit.
Jetzt sagt das Institut der deutschen Wirtschaft, das ist alles schön und gut, der richtige Schritt, wie Sie das eben auch ausgedrückt haben, aber das sei nur ein befristeter Effekt, der da erzielt werden würde. Ist das tatsächlich so? Ist das ein Strohfeuer?
Also die Abschreibungsmöglichkeit ist natürlich ein befristeter Effekt, weil wir die eben nur für insgesamt 3 Kalenderjahre haben. Danach die Senkung der Unternehmenssteuern ist ein dauerhafter Effekt, aber das alleine wird eben nicht ausreichen, um der deutschen Wirtschaft neues Leben einzuhauchen.
Wird sie denn resilienter, also widerstandsfähiger gegen Unstimmigkeiten, zum Beispiel mit transatlantischen Partnern, also zum Beispiel mit Donald Trump und seiner Zoll- und Wirtschaftspolitik? Kann die deutsche Wirtschaft da jetzt gestärkt werden?
Das Zollproblem wird man damit sicherlich nicht lösen, denn je nachdem, welche Zölle Donald Trump im Zweifel aufrufen wird, kann es immer dazu führen, dass auch mehr deutsche Unternehmen die Waren, die sie bisher in die USA exportiert haben, in Zukunft eben dort auch produzieren. Da werden auch 5% niedrigere Steuern nicht ausreichen, um diese Abwanderungen zu verhindern.
Und seit heute gelten ja die neuen Zölle, diese 50% auf alles, was Stahl und Aluminium ist. Trotzdem, man sieht es hier am DAX ja, die Stimmung ist relativ gut, weil man sich hier eine schnelle Einigung erhofft.
Ja, die Börsen sind beim Zollthema mittlerweile wirklich abgestumpft. Die Erwartung ist im Moment, dass Donald Trump eben die neuen Zölle erneut als Drohkulisse nutzt, um damit eben Druck auf die EU in den laufenden Zollverhandlungen aufzubauen. Und deswegen ist eben die Erwartung, dass diese Verdopplung der Zölle nicht allzu lange Bestand haben wird und spätestens dann im Rahmen der Verhandlungen wieder zurückgenommen wird.
Sagt Thomas Altmann von QC Partners. Und wie gesagt, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Dann lassen wir uns auf den DAX schauen. Großer Gewinner ist dort heute die Aktie des Flugzeugbauers Airbus. Hintergrund ist ein möglicher Großauftrag aus China. Worum geht's da?
Ja, es geht da um hunderte Flugzeuge, die innerhalb eines einzigen Auftrags geordert werden. Die Gespräche sollen laufen, heißt es. Das ist auch eine mögliche Folge des Streits mit den USA. Wenn wir uns erinnern, vor ein paar Wochen haben sich die Chinesen strikt einfach geweigert, Boeing-Flugzeuge anzunehmen, als dann Donald Trump die Zölle so hochgesetzt hatte. Und man hat da schon spekuliert, dass Airbus der große Gewinner sein könnte. Das Ganze könnte jetzt also tatsächlich stattfinden. Ist möglicherweise auch ein Trick Chinas, um die Amerikaner da unter Druck zu setzen. Hilft aber logischerweise der Aktie von Boeing, von Airbus, die um über 3% steigt.
Gefragt sind auch die Aktien der DHL Group. Was steckt dahinter?
Ja, hier ist eine Kaufempfehlung ausgesprochen worden von der Citigroup. Die Aktie der deutschen Börse reagiert auch mit einem Plus von 1,5%. Hintergrund ist die Erholung im Paketgeschäft. Da hat ja die Post bzw. DHL sowie alle anderen zuletzt große Schwierigkeiten gehabt, die Gewinnmargen zu erreichen. Jetzt scheint eben diese Erholung einzusetzen. Und das sei in dem Aktienkurs noch nicht so richtig drin, haben die Analysten der Citigroup gesagt. Da haben deshalb die Aktie jetzt zum Kauf empfohlen.
Und ebenfalls im Plus ist die Aktie von ThyssenKrupps Wasserstofftochter Nucera. Wie ist das zu erklären?
Ja, die haben einen Großauftrag erhalten aus Dänemark. Nucera ist ja abgespalten worden von ThyssenKrupp, weil sie als Spezialist für Elektrolyseanlagen eigenständiger werden sollten. Und da haben sie sich momentan einen relativ guten Ruf erarbeitet. ThyssenKrupp ist diesen Weg damals gegangen, weil sie für die Stahlsparte nach grünem Wasserstoff gesucht haben. Das war so der Grund, um Nucera überhaupt zu gründen. Für ein großes Wasserstoffprojekt braucht man jetzt die Fähigkeiten des Konzerns, um dieses Projekt in Dänemark zu planen. Und das sorgt für ein regelrechtes Kursfeuerwerk bei der Aktie. Das Kurs plus zwischenzeitlich rund 9% und hebt damit auch den gesamten SDAX, den kleineren DAX, an.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro. Der soll ja im kommenden Jahr in einem weiteren EU-Mitgliedstaat zum Zahlungsmittel werden.
Ja, in Bulgarien ab nächstem Jahr. Das war eine Mitteilung aus Brüssel, die jetzt auch kurz vor Sendung erst kam. Die EU-Kommission hat hier grünes Licht gegeben. Bulgarien hat sich schon länger darum bemüht, hat jetzt alle Kriterien erfüllt, um den Euro bei sich einführen zu dürfen. Und das soll eben zum Jahreswechsel 2025/2026 dann tatsächlich auch stattfinden. Die Länder, das muss man dazu sagen, haben erst einmal eine Übergangszeit, wenn sie in der EU sind, eine kleine Übergangszeit, bis sie dann den Euro tatsächlich einführen können und dürfen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Wirtschaft und auch die Zahlungswege innerhalb des Landes auf den Euro quasi vorher umgestellt werden müssen, damit es da keine Probleme gibt. Der Euro, um das jetzt auch noch selber noch schnell nachzuschieben, hat ein kleines Kursplus, so jetzt bei einem Dollar 13,83 steht er gegenüber dem US-Dollar.
Und dann noch der Blick auf den Goldpreis und die Umlaufrendite.
Ja, die Umlaufrendite bei 2,41%. Der Goldpreis so ein bisschen in Bewegung heute bei 3.348 US-Dollar steht er aktuell.
Vielen Dank nach Frankfurt, Sameh Ibrahim. Deutschlandweit fehlen mindestens 550.000 Wohnungen. Vor allem bezahlbaren Wohnraum zu finden wird immer schwieriger. Die neue Bundesregierung hat sich das Thema vorgenommen und verspricht Besserung. Wobei, ganz so einfach ist das nicht. Der sogenannte Bauturbo jedenfalls wurde heute, anders als gedacht, nicht im Bundeskabinett beraten. Es besteht offenbar noch Klärungsbedarf, wie Steffen Wurzel berichtet.
Der Tag der Immobilienwirtschaft, das ist das wichtigste Jahrestreffen der Wohnungsbau- und Immobilienbranche. Und angesichts der vielen baupolitischen Versprechen der neuen Bundesregierung ist man bei dem Branchentreffen in Berlin heute durchaus zuversichtlich. Bauen, 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 das hat Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU vor einigen Tagen angekündigt. Und die Bagger müssen wieder rollen, das war von der neuen Bauministerin Verena Huberts von der SPD zu hören. Die Präsidentin des Branchenverbands ZIA, Iris Schöberl, sagte dazu dem Deutschlandfunk:
Wir fordern von der Politik, umzusetzen, was sie angekündigt haben. Wir brauchen den Bauturbo. Wir müssen weniger Regulierung haben. Wir sind gegen die Ausweitung der Mietpreisbremse. Und natürlich Gebäudetyp E, der muss jetzt auch nach vorne gepusht werden.
Gebäudetyp E, das steht für einfacheres und experimentelles Bauen. Sprich, bei diesem geplanten neuen Gebäudetyp geht es um Häuser und Wohnungen, die zwar alle nötigen und verpflichtenden Sicherheits- und Komfortvorschriften einhalten, aber eben nicht unbedingt darüber hinaus ausgestattet sind. Das soll dafür sorgen, dass Neubauten etwas einfacher und vor allem günstiger gebaut werden können. In der Diskussion ist das schon lange, war auch von der Ampelregierung so geplant. Da diese aber geplatzt ist, soll, so die Forderung der Baubranche, jetzt die schwarz-rote neue Bundesregierung das Thema schnell anpacken. Das gilt auch für den sogenannten Bauturbo. Hinter diesem Marketingbegriff der Politik und der Baubranche steckt vereinfacht gesagt der Abbau von Bürokratie. Eine Reform unter anderem des Bauparagraphen 246. Kanzleramtsminister Thorsten Frey bestätigte, dass dieser Bauturbo heute eigentlich vom Kabinett beschlossen werden sollte. Es gebe aber noch Abstimmungsbedarf, so der CDU-Politiker beim Tag der Immobilienwirtschaft. Deswegen beriet das Kabinett heute zunächst nicht über das Thema. ZIA-Präsidentin Schöberl zeigte sich vor dem Deutschlandfunk-Mikrofon not amused.
Erstmal bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als ich das heute in der Früh gehört habe. Besser, Sie reden nochmal miteinander, als dass was Schlechtes durchkommt. Aber wir als Branche, wir warten darauf, dass der 246 kommt. Deswegen bitte ich die Regierung und ich bitte die Opposition, da nicht zu lange rumzuquatschen, sondern in die Gänge zu kommen.
Iris Schöberl, die Präsidentin des Immobilienverbands ZIA, war das am Ende des Beitrags von Steffen Wurzel. Der Gletscherabbruch im Lötschental in der Schweiz hat kürzlich ein ganzes Dorf verschüttet. Und Fachleute sind sich sicher, solche Naturkatastrophen wird es in Zukunft häufiger geben. Vor allem jetzt im Juni, wenn im Nordatlantik naturgemäß die Hurrikansaison beginnt. Neben den Personen, die dabei häufig zu Schaden kommen, entstehen dabei auch enorme finanzielle Schäden. Gleichzeitig haben die großen Versicherungskonzerne im abgelaufenen Jahr teils Rekordgewinne verbucht. Wie passt das zusammen? Steffen Wolf berichtet.
Wenn in tropischen Gewässern über dem warmen Ozean verdunstendes Wasser zu Gewitterwolken aufsteigt und sich diese Luft immer stärker dreht, dann kann sich ein Wirbelsturm bilden. In Ostasien Taifun genannt, in atlantischen Regionen als Hurricane oder Hurrikan gefürchtet. Auch in diesem Jahr braut sich ordentlich was zusammen. Der Rückversicherer Munich Re rechnet mit einer überdurchschnittlich starken Hurrikansaison. Wie viele dieser Stürme tödliche Verheerungen anrichten werden, ist unklar. Als sicher gilt inzwischen, dass die Zahl der Naturkatastrophen steigt. Dazu Arne Holzhausen vom Versicherungskonzern Allianz.
Der Trend geht eben eindeutig dahin, dass wir immer mehr diese Extremwetterereignisse haben, dass wir immer mehr auch diese Schäden mit uns konfrontiert werden. Und darauf müssen wir uns einstellen.
Denn ein direkter Zusammenhang zwischen dem globalen Temperaturanstieg und einer wachsenden Zahl von Naturkatastrophen gilt inzwischen als unbestritten. Allein im vergangenen Jahr verursachten Stürme, Erdbeben, Waldbrände und andere Katastrophen nach Schätzungen der Munich Re Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar. Für 90% dieser Schäden wird das Wetter verantwortlich gemacht und ein Drittel war versichert, will meinen, für knapp 100 Milliarden US-Dollar mussten die Versicherungen gerade stehen. Hinter denen stehen die großen Rückversicherer, also die Versicherungen der Versicherungen. Doch zunehmend geben die Assekuranzen ihre Risiken auch an den Finanzmarkt weiter über sogenannte Katastrophenanleihen oder Cat Bonds.
Faktisch ist eine Katastrophenanleihe nichts anderes als ein Rückversicherungsvertrag, der handelbar gemacht wird über eine Anleihenverbriefung und damit anstatt auf der Bilanz eines Rückversicherers direkt in den Portfolios von Anlegern landet.
Erklärt Dirk Schmelzer, Plenum Investments. Die Anleihen, die ausschließlich den großen Finanzprofis, also institutionellen Anlegern angeboten werden, versprechen hohe Zinsen, doch die Risiken sind nicht ohne. Im Schadensfall droht Totalverlust, da die Anleihekäufer ab einer bestimmten Summe in die Haftung genommen werden. Das ist eine Möglichkeit, um den wachsenden Risiken durch Naturkatastrophen zu begegnen. Allianz-Ökonom Arne Holzhausen plädiert für ein globales Umdenken.
Und wie können wir diese Schäden, wie können wir die Kosten schon im Vorfeld minimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es eben auch eben trotz zunehmender Naturkatastrophenereignisse eben die Schäden an Mensch und Infrastruktur, an Vermögenswerten geringer werden?
Sturm- und erdbebensicherer Bauen wäre so ein Schritt. Auch könnte man jetzt schon Häuser, Straßen und Brücken vor Überflutungen schützen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht als gefährdet gelten. Doch die Kosten wachsen den Staaten und den Betroffenen über den Kopf. Am Ende werden die Versicherungen in die Bresche springen müssen. Für deren Kunden bedeutet dies angesichts wachsender Risiken auch zum Teil deutlich steigende Kosten.
Steffen Wolf berichtete. Und nun kommen wir zum ganz großen Geld. Der Club der Reichen wächst und ihr Vermögen auch. Geschätzt mehr als 23 Millionen Menschen haben ein anlagefähiges Vermögen von mehr als 1 Million US-Dollar. Nachzulesen ist das im neuen World Wealth Report. Passend dazu hat das Statistische Bundesamt heute Zahlen zu den Einkommensmillionären in Deutschland vorgelegt. Demnach ist die Zahl derer, die ein Jahreseinkommen von mehr als 1 Million Euro haben, zuletzt auch deutlich gestiegen. Doch während einige wenige immer reicher werden, wächst auch die Armut, wie Mischa Erhardt berichtet.
Reich und schön und immer zahlreicher. Der Club der Dollarmillionäre hat sich im vergangenen Jahr vergrößert, wobei die Zahl von Menschen, die auf über 1 Million Dollar anlagefähiges Vermögen verfügen, vor allem in den USA gewachsen ist, während sie in Europa leicht zurückging.
Also in den USA, einfach aufgrund der Börsenentwicklung, sind da natürlich die Vermögen stark gestiegen,
sagt die Leiterin der Vermögensstudie bei der Unternehmensberatung Capgemini, Carina Leidig.
In Europa sind die Vermögen tatsächlich aufgrund der Börsenentwicklung etwas gefallen. Und man muss da tatsächlich sagen, ja, also es ist hauptsächlich eben die Dollarstärke, die da im letzten Jahr voll durchgeschlagen hat.
23,4 Millionen Menschen auf der Welt, so schätzen Leidig und ihre Kollegen, zählen zur Gruppe der Millionäre. So viele wie nie, mit einem Vermögen so hoch wie nie. Auf über 90 Billionen Dollar sei das Vermögen reicher und superreicher Menschen geklettert, ein Anstieg um über 4%. Der Anstieg wiederum verdankt sich vor allem einer Zunahme ultrareicher Menschen mit einem Vermögen von über 30 Millionen Dollar. Während in Europa die Zahl von Millionären aufgrund der schwachen Wirtschafts- und Börsenentwicklung insgesamt zurückgegangen ist, hat sich die Gruppe der Superreichen um 3,5% auch in Europa vergrößert. Es handelt sich also um eine zunehmende Vermögenskonzentration bei wenigen. Aktuell und in Zukunft könnte sich die im letzten Jahr ungleiche Entwicklung zwischen den USA und Europa ändern, weil viele Investoren aufgrund der Unsicherheit der US-Politik sich Europa zuwenden könnten, was sich zumindest positiv auf die Aktienmarktentwicklung auswirken könnte. Carina Leidig von Capgemini.
Also wir sehen das ja auch an den zusätzlichen Paketen, die in Deutschland verabschiedet wurden. Wir werden wahrscheinlich auch noch weitere Investitionen in Rüstung sehen, was sich durchaus dann auch perspektivisch in Europa auszahlen wird. Also wir werden wahrscheinlich dann auch viele Vermögen da haben, die hier dann investieren.
International investieren ist ein Verhaltensmerkmal der globalen Millionärselite, um das Vermögen zu halten oder bestenfalls zu mehren. Und da wird in der kommenden Zeit vor allem auch in den Fokus rücken, dass viele Millionenvermögen von der jetzigen Generation auf Kinder und Erben übergehen werden. Stichwort Next Generation oder Next Gen.
Wenn wir da drauf schauen, ist es so, dass insbesondere die europäischen Vermögenden und die Next Gen sehr, sehr stark auf Offshore-Standorte schaut. Singapur, London, also jetzt UK nach dem Brexit und auch die Schweiz. Einfach aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit das Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also auch da, auch bei den sehr Vermögenden, mehr Möglichkeiten als natürlich bei Menschen mit weniger Vermögen.
Und von denen natürlich gibt es weit mehr. Es sind über 99,75% der Weltbevölkerung. Und da setzen sich viele nicht mit dem Vermögensaufbau, sondern dem Risiko von Armut auseinander. Vor allem in ärmeren Ländern, doch zunehmend auch hierzulande. So waren laut Statistischem Bundesamt vergangenes Jahr fast 18 Millionen Menschen oder ein Fünftel der Bevölkerung hierzulande von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und Professorin für gesellschaftliche Transformation an der Universität Paderborn.
Wir beobachten ja letztlich seit Jahren eine Zunahme der Vermögensungleichheit, aber auch eine Zunahme der Einkommensungleichheit. Und vor allen Dingen Letzteres geht auch tatsächlich mit einem Anstieg von Armut einher. Gerade wenn man sich so einen Zeitraum von 10 Jahren anguckt, stellen wir auch gerade fest, eine Zunahme von verfestigter und strenger Armut. Hier hat die Pandemie auch zu beigetragen. Das heißt, das ist letztlich ein Zeichen dafür, dass es bestimmten Anteil der Bevölkerung deutlich besser geht finanziell. Aber die Kehrseite ist eben auch, dass es die Teile, denen es schlecht geht und die zu wenig haben, wachsen.
Bettina Kohlrausch zum Ende des Beitrags von Mischa Erhardt über die wachsende Zahl von Millionärinnen und Millionären. Und zum Ende der Sendung kommen wir wie immer zu unserer Wirtschaftspresseschau. Die Kommentare beschäftigen sich heute unter anderem mit der juristischen Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerbetrugs, im Zuge dessen der Rechtsanwalt Kai-Uwe Steck zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist.
Die Börsenzeitung führt aus: Im Gegensatz zu seinen zu langen Haftstrafen verurteilten Mittätern, allen voran sein früherer Kanzleipartner Hanno Berger, entschied sich Steck 2016, mit den Ermittlern zu kooperieren. Er gab nicht nur seine Komplizen preis, sondern erläuterte den Staatsanwälten auch die komplexen Konstrukte aus Leerverkäufen und Aktiengeschäften, mit deren Hilfe seine Klienten sich die Erstattung von Steuern erschleichen konnten, die sie niemals entrichtet hatten. Staatsanwälte sind meist keine Kapitalmarktexperten. Wahrscheinlich zu Recht hob die Begründung des milden Urteils daher darauf ab, dass eine Aufklärung der Verbrechen ohne Stecks tatkräftige Unterstützung unmöglich gewesen wäre. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt: Letztlich überwog, dass die Aufklärungsleistung des langjährigen Kronzeugen honoriert werden muss. Die angeordnete Einziehung von Millionen könnte sich bei den weiterhin ungeklärten Geldflüssen in Stecks Vermögen allerdings noch als Papiertiger erweisen. Es ist ein großer Vertrauensvorschuss der Strafjustiz, dem Steck schon einmal nicht gerecht wurde. Nicht von ungefähr heißt es im Volksmund: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Thema in der Wirtschaftswoche ist die Ankündigung des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech, zusammen mit einem US-Partner ein neues Krebsmedikament zu entwickeln. Das war ein genialer Schachzug von BioNTech-Chef Uğur Şahin. Denn jetzt wird der US-Pharma-Riese Bristol Myers Squibb bis zu 11,1 Milliarden Dollar an BioNTech für die Lizenzierung eines Krebsmedikaments der nächsten Generation zahlen. BNT-327 ist ein sogenannter bispezifischer Antikörper, der die Immunonkologie revolutionieren könnte. Die Marktchancen sind gewaltig. Experten trauen BNT-327 zu, dem Krebsmedikament Keytruda des US-Pharmakonzerns Merck den Rang abzulaufen. Das Handelsblatt stellt fest: Nach dem Erfolg mit dem Corona-Impfstoff, bei dem BioNTech schon mal einen großen amerikanischen Partner, Pfizer, anzog und der zu Hochzeiten knappe 19 Milliarden Dollar Umsatz bescherte, wird BioNTech bereits zum zweiten Mal in seiner 17-jährigen Unternehmensgeschichte zum Hoffnungssymbol der deutschen Wirtschaft. Denn BioNTech setzt ein Zeichen dafür, dass Deutschland im Bereich künftiger Schlüsseltechnologien innovationsstark sein kann. Und Pharma- und Biotechnologien gehören ohne Zweifel dazu.
Und mit diesem Kommentar aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier im Programm geht's nach den Nachrichten weiter mit der Kollegin Steffi Orbach und der Sendung Deutschland heute. Ein Thema dort: Wohnungsnot, wie möbliertes Wohnen auf Zeit die Preise treibt. Und mehr Berichte und Hintergründe aus der Wirtschaft gibt's dann ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.